Wir wollten ein gutbürgerliches Gasthaus und es ist irgendwie so eine Schnitzelbude geworden. Und dann haben wir einfach entschlossen, wir starten noch einmal ganz neu.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Mein Gast heute ist Anna Matschow, Südtirols erste und bisher auch einzige Sterneköchin. Mein Name ist Sabina Drescher, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Frau Matschow, schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Ja, hallo, grüß Gott.
Anna Matschow ist 1961 in Innichen geboren. Nach der Mittelschule hat sie sich dann in Wien zur Masseurin ausbilden lassen und ist auch 2 Jahre dort geblieben, um als Masseurin zu arbeiten. Dann ist sie zurück nach Südtirol gekommen, hat 5 Jahre ebenfalls als Masseurin in Lana gearbeitet, in dieser Zeit ihren Ehemann kennengelernt und gemeinsam mit ihm das Restaurant Zum Löwen gegründet, in Diesens, wo wir heute sitzen. Und 10 Jahre später wurde Anna Matschow dann als Autodidaktin zur Sterneköchin. Eine beeindruckende Geschichte. Jetzt als Einstiegsfrage würde mich interessieren, sehen Sie sich heute eigentlich mehr als Handwerkerin oder mehr als Künstlerin?
Nein, ich glaube, Künstlerin ist ein bisschen übertrieben. Ich denke, unser Job hat mit sehr viel Kreativität zu tun und sehr viel Durchhaltevermögen.
Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Karriere, dass Sie sich als Autodidaktin zur Sterneköchin entwickelt haben, ist ja eine sehr eben beeindruckende Geschichte, die wahrscheinlich nicht alltäglich ist. Erzählen Sie uns doch, wie genau Sie zum Kochen gekommen sind.
Also bei mir zu Hause sind eigentlich alle Geschwister von mir können eigentlich relativ gut kochen. Ein paar haben es auch zum Beruf gemacht. Und ich denke, das ist uns ein bisschen in die Wiege gelegt worden.
Von der Mutter, vom Vater, von den Großeltern?
Genau, von meiner Mutter, die sehr, ich musste ja schon als ganz junges Mädchen, also praktisch in der Zeit, wo ich Mittelschule gemacht habe, schon immer nach ihren Anraten eben ein paar Sachen kochen, weil sie aufs Feld musste. Mein Vater war nicht querschnittgelähmt, er hat ein Hüftgelenksleiden gehabt und konnte sich nicht so bewegen. Und deswegen war sie auch immer auf dem Feld und jemand musste eben die Sachen zubereiten. Und meist hat sie mir gesagt, Anna, steh früh genug auf, ich habe dir das und das gerichtet. Und dann habe ich das so befolgt, wie sie es wollte.
Würden Sie denn sagen, Ihre Mutter war am prägendsten für Ihre berufliche Entwicklung als Köchin?
Ja, ich muss schon sagen, sie hat mit viel Leichtigkeit das gemacht. Also weil meine Mutter, die hat extrem viele Sachen zu tun gehabt. Sie hat 8 Kinder oder 8 Lebende. Eins ist als kleines Baby gestorben, hat 2 Frühgeburten und das Ganze drumherum. Dann eben auch noch eben die ganzen, alles in den Griff zu bekommen und also was mich immer extrem beeindruckt hat, ist, dass sie, wenn sie so gern Sachen gemacht hat, was ja nicht immer so leicht ist, dann hat sie da in der Früh angefangen mit dem Dampfel und irgendwann einmal Feuer gemacht im Ofen und dann den Teig und Nachmittag dann gebacken. Also das ist so alles so leicht aus der Hand gegangen.
Irgendwie so nebenbei,
genau.
Trotz all der anderen Aufgaben.
Genau. Leider Gottes ist sie sehr früh verstorben. Also praktisch meine Mutter ist genau in meinem Alter heuer verstorben. Und ich konnte leider nicht mehr so viel fragen, wie ich gewollt hätte.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie sich entschieden haben, Koch oder Köchin als Hauptberuf auszuüben?
Also ich habe schon in der Zeit in Wien in einem Haushalt gearbeitet und dort dann alle bekocht. Also praktisch, wenn ich Lasagne gemacht habe, habe ich alles frisch gemacht, die Blätter und das Ragout und das Bechamel. Also, und die waren natürlich überglücklich. Habe auch im Heim, wo ich gewohnt habe, immer ein bisschen für meine Mitbewohnerinnen gekocht, gebacken. Zu Weihnachten habe ich immer für jeden ein Lebkuchenhaus gemacht. Und also es war einfach, diese Liebe war immer schon da.
Und wann war der konkrete Moment, wo Sie gesagt haben, so, jetzt machen wir ein Restaurant auf Sie und Ihr Mann?
Also ich glaube, dass das Entscheidende war, dass mein Mann ja von diesem Gasthof Zum Löwen stammt, das heißt sein Vater, und der das auch geerbt hat dann später. Und dann habe ich einfach so dieses Gasthaus da gesehen und habe mir gedacht, ach, das wäre doch was. Musste natürlich meinen Mann schon ziemlich überreden, weil er am Anfang, er hatte eine feste Anstellung auf der Bank. Also ich glaube, es war ihm ein bisschen zu
riskant.
Riskant, ja.
Wie haben Sie ihn dann überredet am Ende?
Ja, ich jetzt ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber auf alle Fälle haben wir es gemacht. Und heute, wenn ich heute mit ihm rede, also ich denke, er ist auch glücklich jetzt mit dieser Arbeit.
War es für Sie schnell klar dann, dass Sie in Richtung Spitzengastronomie gehen möchten?
Nein, überhaupt nicht. Also wir wollten eigentlich ein gut bürgerliches Gasthaus machen. Und natürlich am Anfang hatte man auch nicht das Geld, sich gute Köche einzustellen. Und dann lief es ein bisschen aus dem Ruder. Und dann haben wir viel Spaghetti gekocht in alle Formen und Längen und viele Schnitzel in allen möglichen Variationen. Und nach 2 Jahren haben wir gesagt, ist das jetzt das, was wir eigentlich wollten? Also in dieser Zeit kam dann auch unsere Tochter zur Welt, der 89, also wir haben 87 angefangen, 89 ist die Tochter geboren und kurze Zeit danach haben wir dann gesagt, nein, das ist nicht das, was wir eigentlich vorgehabt haben. Wir wollten ein gut bürgerliches Gasthaus und es ist irgendwie so eine Schnitzelbude geworden und dann haben wir einfach entschlossen, wir starten noch einmal ganz neu. Also wir starten ganz alleine. Also ich habe mich alleine in die Küche gestellt, habe ein paar Studenten so zum Aushelfen geholt und mein Mann, der hat eben sich inzwischen als Sommelier ausbilden lassen und dann, ja, das war dann irgendwie ein Neustart, das natürlich mit extrem viel Einsatz verbunden war.
Also auch Mut, oder? Wenn man so sagt, ja, okay, das hat jetzt nicht geklappt, jetzt versuchen wir es anders.
Genau, auch Mut, auch finanziell natürlich war das nicht ganz einfach am Anfang. Also wir haben praktisch, wir haben uns mehr oder weniger allein da reingestellt. Ich bin oft um 7 in der Früh in die Küche und um 1 in der Nacht hinauf in die Wohnung.
Wie ist das denn so als junge Mutter in so einer Situation, auch als junger Vater? Ihr Mann war ja auch dabei bei der Familiengründung.
Ja, ich habe eigentlich die Elisabeth meistens mit mir in die Küche genommen, habe eine Gehschule oder wenn sie noch ganz klein war, auf den Hackstock gelegt. Ja, es hat irgendwie funktioniert.
Wie war es dann, als das Team gewachsen ist? Mussten Sie sich da als Frau besonders behaupten?
Also vielleicht damals, wenn wir angefangen haben, war es schon noch ein bisschen anders, weil einfach fürs Erste waren noch ganz wenige Sterneköche da, ganz wenige Frauen. Aber ich glaube, heutzutage findet jeder seinen Platz, wenn er will.
Ja, wie wird man denn eigentlich zur Sterneköchin? Weil Sie jetzt gesagt haben, damals waren es noch ganz wenig Sterneköchinnen, gibt es ja immer noch eine, nur Sie in Südtirol.
Ja, also selber kann man nicht viel dazu machen. Ne? Also die Kunden schreiben die Bewertungen und das Prägendste, was mir immer in Erinnerung geblieben ist, es waren einmal 2 Herren da. Wir hatten ja damals noch nicht dieses neue Lokal, sondern noch unten, wo jetzt die Küche ist. Und da saßen sie in einer Ecke und fragten, ob sie mit uns sprechen können. Und dann haben sie gesagt, auf Italienisch oder übersetzt, was denken Sie von einem Stern? Und mein Mann hat dann noch gesagt, also ich glaube, das ist viel zu früh. Also wir waren wirklich nicht bereit dazu. Also wir sind ja Quereinsteiger. Wenn man einen Koch gelernt hat, dann hat man vielleicht diese Ambition, oder? Man will diese Häubchen und diese Löffelchen und die Sterne und alles Mögliche. Aber als Quereinsteiger hast du das überhaupt nicht in deinem Blickfeld, ne?
Und waren das dann effektiv die Kritiker, die da am Tisch saßen und ihnen dann später auch den Stern gegeben haben?
Wahrscheinlich, weil sie haben eben gefragt, was denken Sie von einem Stern? Und mein Mann sagte noch, also ich denke, das ist viel zu früh. Und das war's.
Dann haben die sich gedacht, ja, dann geben wir denen doch einen.
Ja.
Welche Rolle spielt denn die eigene kulinarische Handschrift? Denken Sie, dass Ihnen da diese Quereinsteigerrolle auch zugute gekommen ist?
Ich denke schon. Also ich denke, als Quereinsteiger musst du, also da gehst du nicht nach schulischem Prinzip, sondern du musst dir immer selber deinen Weg suchen. Ne? Ich habe ja keine schulische Erfahrung gehabt in diesem Sinne. und musste mir immer meinen Weg selber suchen. Und so denke ich, hat man vielleicht auch so einen eigenen Touch entwickelt.
Und wie würden Sie Ihren eigenen Stil beschreiben?
Also ich finde, meine Küche ist extrem leicht, sehr verdaulich. Ich liebe Kräuter, bei mir ist immer irgendwas Kräutermäßiges drinnen und vielleicht auch ein klein bisschen auch als Frau. Man versucht immer, dass es einfach für alle gut geht, dass es bekommt.
Leicht und verdaulich heißt zum Beispiel wenig Fett oder?
Genau, also ich verwende Sahne sowieso nicht, ganz wenig Butter. Ich verwende eigentlich mehr oder weniger nur Olivenöl. Natürlich zwischendurch, wo Butter rein muss, da gebe ich auch an Butter rein. Aber grundsätzlich verbrauche ich extrem viel Olivenöl. Ich verkoche so 500, 600 Liter Olivenöl nur zum Verkochen und ja.
Ja, da können Sie sich einen schönen Hain anlegen. Von einer Skala von 1 bis 10, was würden Sie sagen, wie kreativ sind Sie?
Ja, das ist jetzt eine schöne Frage. Selber bewertet man sich ja nie gerne. Also ich denke, da müssen Sie vielleicht jemand anders fragen, in welcher Richtung ich bin.
Was denken Sie, wohin tendieren Sie?
Also ich liebe es immer noch zu kreieren, ich liebe immer noch diese Herausforderung, ich spüre immer noch ganz viel Passion.
Also ist das nicht belastend, wenn Sie denken, oh, jetzt muss ich mir wieder ein neues Menü einfallen lassen, ist diese Leidenschaft, wie Sie sagen, immer noch da,
genau,
nach all den Jahren?
Und ich denke, solange es so ist, werde ich Köchin sein und falls es irgendwann einmal weg ist, dann muss ich was anderes machen.
Woher nehmen Sie denn die Inspiration für neue Kreationen?
Also ich habe ja selber einen großen Garten, haben wir heuer ganz viele Hochbeete gebaut, oder das heißt, mein Mann und ein Freund von uns haben sie gebaut und bin sehr glücklich damit. Es wächst unheimlich gut. Und das bringt einfach immer dann, du hast diese ganzen tollen Sachen. Ich kaufe dann auch alle möglichen Kräuter, die ich vielleicht auch zum ersten Mal habe. Und da kann man einfach vom Vollen schöpfen und das inspiriert schon.
Wie läuft das denn ab eigentlich, wenn ein Michelin-Tester oder mehrere ins Restaurant kommen? Muss man die, Sie haben das erste Mal beschrieben, die saßen dann plötzlich da. Man hört ja manchmal auch, dass man sich da irgendwie aktiv drum bewerben kann. Wie läuft das im Normalfall?
Also ich wüsste davon nichts. Meistens sind sie ja inkognito da. Also auch damals, das erste Mal, ich glaube, in diesen 37 Jahren waren ganz wenige, die mit uns gesprochen haben. Keine 10 Mal. Und meistens sind sie inkognito da, essen, bezahlen. Und dann zeigen sie dir die Tessera und sagen, wir sind von der Michelin.
Ah, okay. Ja. Überlegt man dann schon im Kopf, oh, habe ich es halt besonders gut gemacht? Oder?
Gut, da ist schon alles gelaufen. Da ist im Prinzip, aber also ich habe mir sowieso angewöhnt, jeden Kunden ernst zu nehmen und einfach, weil im Prinzip ist ja nicht nur der Tester, sondern der Gast bringt dir eigentlich das Geld. Nicht? Und deswegen ist wichtig, dass man jeden gleich behandelt.
Erkennen Sie aber die Tester tendenziell jetzt eher als vor, wie Sie sagen, mehr als 30 Jahren?
Nein, weil es gibt ganz viele Alleinesser jetzt zur Zeit und ganz viele, die bewusst einen Führer auf den Tisch legen oder anfangen zu schreiben und man könnte dann nie sagen, wer ein Tester ist.
Wie groß ist denn der Druck, wenn man den Stern erstmal hat, so wie Sie schon sehr lange, ihn dann immer wieder zu verteidigen?
Also für mich persönlich muss ich ehrlich sagen, ich sage immer, wenn er heute weg ist, dann wäre es für mich wurscht. Vielleicht ist es doch nicht so, aber ich mache mir keinen Druck mehr. Ich bin 63 und ich denke, ich gebe mein Bestes, wenn es reicht, reicht's. Und
weil es gibt ja immer wieder Kollegen und Kolleginnen von Ihnen, die wirklich daran auch zerbrechen.
Ja, das wäre das Schlimmste, was man sich antun kann, ja. Also so weit möchte ich nicht kommen.
Ist das tatsächlich so, dass das andernorts einfach der Fall ist, dass der Druck da so hoch wird?
Ich denke, das ist halt dann mehr, wenn es zu 2 und 3 Sterne geht. Dann wird der Druck sicher sehr, sehr hoch, weil um das Level zu halten, also da, das ist sicher extrem lang. Mhm.
Wer kommt denn eigentlich zu Ihnen? Sie sagen auch viele Alleinesser. Sind das mehr Einheimische, mehr Touristen? Sind das Familien oder eher Paare oder eben einzelne Menschen, wie Sie gesagt haben?
Also Gott sei Dank, übers Jahr gesehen sehr viele Einheimische. Also wir haben ja im Winter kein Tourismus. Das heißt, zwischendurch kommt ein Tourist, aber im Winter arbeitet man hauptsächlich mit Einheimischen und darüber bin ich sehr, sehr froh. Und dann halt eben Tourismus von allen Seiten her, ja.
Und wie ist das mit der Rentabilität? Manchmal heißt es ja, so ein Sternerestaurant sei nicht rentabel. Ist das ein Gerücht oder ist da was dran?
Also reich wird man sicher nicht, das kann ich Ihnen sagen. Wenn man bedenkt, wie viel man da Stunden hineinlegt und arbeitet, also ich würde sagen, wenn ich irgendwo einen super Job hätte, würde ich gleich viel verdienen vielleicht.
Also man macht das nicht wegen des Geldes?
Nein, also da müsste man eine andere Sparte aussuchen. Restaurant ist immer, also gerade in der Sterne-Gastronomie, es muss alles top sein, es muss immer die Deko und es ist einfach extrem viel Einsatz, nicht? Und auch von der Ware her, nicht? Die Ware ist ja auch, es muss immer Top-Ware sein in jeder Hinsicht, Gemüse, die sind sowieso in der letzten Zeit extrem angestiegen auch. Es muss ein Topfisch sein, es muss Topfleisch sein. Also, aber ich muss immer sagen, also für mich ist es das Richtige. Ich spüre diese Passion und das wird es auch bleiben.
Sie bieten zum Beispiel, um bei der Rentabilität zu bleiben, vergünstigte Menüs für junge Menschen an. Aus welchem Grund machen Sie denn das?
Gut, das machen wir natürlich, um einfach den jungen Leuten diese Angst, diese Schwellenangst zu nehmen. Nicht? Also diese jungen Leute werden dann ja auch Erwachsene. Nicht? Und ich denke, wenn du mal da warst und dich erinnerst, die haben damals ein schönes Junglöwenmenü angeboten, dann werden sie auch als Erwachsene kommen.
Mhm. Haben Sie noch andere solche Angebote, wo Sie versuchen, eben auf verschiedene Zielgruppen einzugehen?
Es ist natürlich hier bei uns ist es extrem schwierig. Wir haben schon mal versucht, was weiß ich, mittags 2 Teller und ein Glas Wein um einen günstigeren Preis, aber wir sind einfach zu weit weg vom Schuss. Nicht? Also das Business, das funktioniert einfach hier herum nicht, weil die Leute sagen, na, da fahre ich nicht nach Thiessen auf, da bleibe ich unten im Tal. Nicht?
Also kommen die Leute wirklich um einen schönen Abend oder ein schönes Mittagessen?
Genau, also gerade bei den Einheimischen denke ich vielfach auch, wenn sie was feiern, Geburtstage, Hochzeitstage, also da haben wir sehr viele Gäste und einfach, ja, ich denke, ich habe das Gefühl, dass eigentlich jetzt nach Corona, dass eigentlich der einheimische Gast wieder zugenommen hat und dass es einfach schätzt, wenn man was Schönes macht.
Bleiben wir noch kurz bei den Preisen, aber nicht hier bei Ihnen, sondern allgemein. In Südtirol zahlt man ja mittlerweile auch zum Beispiel auf vielen Skihütten zwischen 20 und 30 Euro für eine Hauptspeise. Ist das in Ihren Augen angemessen?
Also ich denke immer, wenn die Qualität passt, schon. Ne? Also wir haben ja in Südtirol wirklich eine tolle Gastronomie in jeder Hinsicht, ob das jetzt eine Hütte ist oder was auch immer. Also mir geht's halt so, wenn ich irgendwo hingehe und irgendeinen Schmarrn kriege, dann ist jeder Cent zu viel. Aber wenn ich eine schöne Qualität kriege, dann passt das für mich.
Also darf gutes Essen seinen Preis haben?
Ja, es muss halt einfach seinen Preis haben, weil wir auch alle mit hohen Kosten konfrontiert sind.
Was macht ein gutes Essen für Sie aus?
Ja, fürs Erste die Qualität, die Zubereitung. Es darf natürlich nicht im Fett schwimmen, es muss einfach frisch zubereitet sein. Also was ich auch, ich persönlich merke es zum Beispiel immer, wenn ich irgendwo esse, wie lang das Essen unterwegs ist. Also frisch gekocht geht für mich, ob das jetzt ein Knödel ist oder ganz was Einfaches, das ist immer top. Aber ich merke, wenn man eben so Sachen isst, die einfach länger herumstehen, das kann ich nicht verdauen. Und da weiß ich genau so, okay, heute war es wieder so.
Was unterscheidet denn ein normales Essen unter Anführungszeichen von einem Sterneessen?
Ja, ich denke, das ist gerade, was ich gerade gesagt habe, nicht? Also normales Essen, man kann ja nicht alle Tage Sterne essen, nicht? Also das wäre ja Katastrophe, oder? Wenn man das müsste. Ich finde immer, die Zubereitung ist das Wichtigste, oder? Wenn ich an richtig guten Knödel, den kann ich zum Beispiel auch jeden Tag essen, oder? Aber ich denke, Sterne essen, ja, ein Teller, okay, aber ich kann nicht alle Tage in einem Sternenlokal essen.
Und wenn Sie an Zutaten denken, Sie haben die Kräuter genannt, ist das das, was Sie sagen, darauf möchten Sie auf keinen Fall verzichten oder was fällt Ihnen da ein?
Genau, unbedingt die Kräuter. Also Kräuter, Gemüse hat viel an Wichtigkeit gewonnen. Also ich denke, grundsätzlich ist heutzutage einfach die Tendenz viel Gemüse, viel Kräuter.
Auch regional?
Auch regional, ja, natürlich,
Wie,
ja.
welchen Stellenwert geben Sie denn dieser Regionalität oder messen Sie dem bei?
Ja, also das mit dem Regional, das ist immer eine interessante Geschichte. Ich verfolge eigentlich seit immer regional. Ich sage aber nicht, dass ich nur regional mache. Also ich habe seit 37 Jahren meine Metzger. Da kaufe ich alles, was möglich ist, an einheimischem Fleisch. Ich habe meine kleinen Bauern, wo ich kaufe. Ich habe eine Bäuerin da in Prisian, die mir die Wildkräuter pflückt im Frühling, die Tomaten mit Tomaten versorgt. Ich habe hier eine Bäuerin, die mir die Eier bringt. Ich verfolge das ja eigentlich schon seit immer. Aber das Einzige, was bei mir der Unterschied ist, ich sage nicht, ich verwende keine Sachen von auswärts. Das stimmt nicht.
Ja, das wäre in Südtirol ja zum Beispiel schon beim Olivenöl schwierig.
Genau. Aber auch wenn ich mal Lust habe, eine Gänseleber auf die Karte zu geben, dann gebe ich sie auf die Karte. Also, das ist nicht, dass ich sage, aber eben, ich finde, wichtig ist, dass man die Sachen, die man hier bekommt, versucht, von hier zu nehmen. Nicht? Und das verfolge ich schon seit immer.
Gibt es im Gegensatz dazu Dinge oder Zutaten, Gerichte, die in Ihren Augen überbewertet sind.
Überbewertet. Sie meinen wahrscheinlich Hummer, Kaviar und so weiter und so fort. Ja, ich denke, überbewertet. Das ist halt automatisch ein teures Produkt, nicht? Und ich denke, derjenige, der das essen will, soll es essen. Also, da bin ich relativ locker.
Bleiben wir vielleicht so bei Trends, um sie so zu nennen, Regionalität und andere Dinge. Ja, die gibt es ja in der Food-Szene genauso wie andernorts. Inwiefern gehen Sie denn da mit? Sie haben ja schon gesagt, eben Sie nehmen seit Jahrzehnten eigentlich schon dieses Regionalitätsthema von sich aus wahr. Ist das mit anderen Sachen auch so, dass man da automatisch vielleicht reinrutscht und das danach von den Menschen als Trend aufgefasst wird?
Ja, ich denke schon. Also ich sehe es immer bei meinen Gerichten, dass der Gast sagt, oh, schau, tolles Gericht und so weiter. Also ich bin zum Beispiel jetzt dabei, einen Salat zu entwickeln, weil ich finde einfach, das gehört einfach dazu zur heutigen Zeit. Aber ich nenne es eigentlich nicht Trend. Also ich habe so meinen eigenen Weg. Ob das jetzt Trend ist oder nicht, das kann ich nicht sagen.
Wie handhaben Sie denn Herausforderungen, Ihr Menü anzupassen an immer mehr Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder auch dem Wunsch nach vegetarischer oder nach veganer Küche?
Also vegetarisch ist sowieso kein Problem und Unverträglichkeiten. Ich sage immer, wenn jemand wirklich krank ist, dann muss man natürlich wirklich vorsichtig sein. Also da bin ich voll dafür. Vegan, das ist dann ein anderes Thema. Also, das ist natürlich viel, viel schwieriger in eine Küche einzubauen. Ich bin zwar immer etwas flexibel, aber es ist mit vegan, da ist man schon richtig gefordert.
Bieten Sie aber sowas auch an?
Also wenn heute jemand anruft und sagt, ich bin vegan, dann sage ich, okay, ich versuche Ihnen was zu machen. Aber natürlich, die Ansprüche dürfen nicht ganz zu hoch sein, nicht? Und es muss auch zeitlich drinnen sein. In einer Zeit, wo ich extrem viel zu tun habe, ist es schwierig, weil man muss da von vorn alles neu machen, nicht? Also durch das, dass nichts drinnen sein darf, das ist schon oft eine große Herausforderung.
Hat sich das jetzt eben mit diesen Unverträglichkeiten und so weiter im Laufe Ihrer Karriere, haben Sie da eine Veränderung feststellen können?
Ja, ich denke schon stark. Wie gesagt, also wenn jemand wirklich krank ist und sagt, okay, ich darf das nicht, da bin ich die Erste, die extrem vorsichtig ist, weil ich weiß, man tut diesem Menschen nichts Gutes. Heutzutage ist halt oft so, dass vielleicht auch, ja, dass viele meinen, sie haben Unverträglichkeiten und dann wird es schwieriger, nicht? Wenn heute zum Beispiel ist passiert, dass ich ein veganes Menü für jemand mache und dann kommt am Ende eine Geburtstagstorte auf den Tisch und dann wird ein Stück Torte mit Sahne gegessen. Also ich glaube, da ist alles gesagt, oder?
Ist so vorgekommen.
Ja.
Ist es eigentlich komplizierter geworden, auch zu kochen? Oder wie würden Sie allgemein sagen, hat sich das im Laufe Ihrer Karriere verändert?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, man verändert sich sowieso dauernd in der Küche. Nicht? Man muss immer an sich arbeiten, man muss immer versuchen, besser zu werden. Also das ist ein automatischer Weg, oder?
Was denken Sie eigentlich, wenn Sie vielleicht aus der Küche jemanden sehen, der sein Essen zuerst fotografiert und dann isst?
Ja, im Prinzip ist mir das wurscht. Wenn der nicht zu lang fotografiert, dass alles kalt ist, das wäre halt schade, finde ich.
Wir sind schon am Ende unseres Gespräches angekommen. Ich habe noch drei kurze Fragen mitgebracht, mit der Bitte, diese auch ganz kurz zu beantworten. Was ist denn Ihr persönliches Lieblingsrestaurant außer Ihr eigenes?
Das ist auch eine gute Frage. Also es ist so, in Südtirol sind natürlich diese Restaurants mit denen Köchen, denen man groß geworden ist, sind natürlich auch Freunde geworden und da geht man auch gerne hin.
Also möchten Sie sich nicht auf eines festlegen?
Na, das ist einfach diese alte Garde, so wie der Schöneck, der Hintner, einfach der Wolfgang Kerschbaumer, der Burkhardt. Das ist unsere Gruppe, mit der man gewachsen ist. Oder früher war auch der Hansi Baumgartner dabei, der Norbert Niederkofler natürlich. Das ist diese Gruppe, mit der man groß geworden ist. Und ich denke, es ist immer schön, eben zu Freunden zu gehen.
Was haben Sie denn zu Hause immer in Ihrem Kühlschrank?
Olivenöl, Nudeln und Parmesan.
Aber hoffentlich nicht alles im Kühlschrank, oder? Wovon braucht denn Südtirol mehr?
Ja, ich denke, mehr Zufriedenheit.
Das ist ein schönes Schlusswort. Da können wir uns alle selbst an die Nase fassen und das auch umsetzen vielleicht. Herzlichen Dank, Frau Matzscher, für Ihre Zeit.
Danke vielmals.
Danke auch an alle, die uns wieder zugehört haben und wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und für alle, die in der Zwischenzeit wieder mehr Lust auf Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder Sie können uns natürlich auch online besuchen auf swz.it. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.